Werbung.
Es gibt ein altes Börsenzitat. An der Börse entscheidet nicht nur die Idee über den Erfolg eines Trades, sondern auch die Umsetzung. Und je länger ich mich mit Aktien und Börse beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Wahrheit darin steckt. Denn viele Anleger konzentrieren sich immer auf die Frage, welche Aktie kaufe ich? Aber mindestens genauso wichtig ist ja, wie wird dieser Trade eigentlich ausgeführt? Und da spielen Themen wie Spreads, Liquidität oder Slippage doch eine größere Rolle, als man das erstmal so denkt. Denn wer regelmäßig handelt, kann genau diese Faktoren zu einem echten Unterschied machen. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von TradeGate.direct interessant. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt und ermöglicht den direkten Zugang zur TradeGate BSX. Das ist Europas liquideste Retail-Börse. Die Orders werden dabei direkt ausgeführt, ohne irgendwelche Umwege. Was mir dabei besonders gut gefällt, TradeGate kommt nicht aus dem Silicon Valley Startup-Umfeld, sondern direkt aus dem Börsenhandel mit sehr viel Erfahrung. Und hinter der Plattform steht die Berliner TradeGate AG mit über 30 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt. Dazu kommen einige Features, die gerade für aktive Trader spannend sind, wie Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr, intelligente Ordertypen und detaillierte Performanceberichte, ein breites Angebot an handelbaren Wertpapieren und dauerhaft kostenfreies Trading. Ein Detail fand ich ebenfalls noch sehr interessant. In der App bekommt man automatisch ein separates Trading und ein Investmentdepot ohne zusätzliche Gebühren. Das hilft dabei, langfristige Investments von aktiven Trades sauber zu trennen. Wenn du aktiv handelst und Wert auf Kontrolle, Transparenz und direkten Marktzugang legst, dann schau dir das Ganze doch einfach mal selbst an. Unter TradeGate.direct kannst du dein Depot in wenigen Minuten eröffnen und direkt loslegen. Den Link findest du wie immer natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Bevor es jetzt losgeht mit einem neuen Video von Modern Value Investing, denkt daran, dies ist nur unsere persönliche Meinung, welche auch total falsch sein kann. Wir können nicht für die Vollständigkeit des Inhalts garantieren oder für fehlerhafte Aussagen haften. Du musst dir immer deine eigene Meinung bilden und eine eigene Entscheidung treffen. Beachte dazu auch den Disclaimer in der Infobox. Denn unsere Mission ist einfach. Wir wollen dir helfen, eine eigene Meinung zu bilden. Es gibt immer und irgendwo einen Bullenmarkt und wir werden diesen gemeinsam finden. Modern Value Investing startet jetzt. Herzlich willkommen beim Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist wie immer noch Philipp.
Ich bin Marcel.
Ja, Marcel, Episode 2 nach unserem furiosen Podcast letzte Woche, der ja wirklich unglaublich gut angekommen ist, muss man wirklich sagen. Vielen lieben Dank, liebe Community, für dieses tolle Feedback. Gibt's heute den traditionellen zweiten Podcast, also die zweite Episode. Ich freue mich, ich hoffe, du freust dich auch.
Ja, natürlich, Philipp. Ich freue mich und auch, dass tatsächlich der Podcast, der erste Teil, so gut ankam, ja.
Ja, ich mich auch. Also wir haben ja immer den obligatorischen Dislike, den haben wir ja eh immer. Liebe Grüße, wenn du das jetzt vielleicht auch mal siehst und hörst. Wir wissen, dass ja, du da bist.
Aber, der macht uns stärker. Der macht uns
ja,
stärker.
Ja, das stimmt. Und es gibt natürlich auch so viele positive Kommentare. Wir nehmen alles mit. Wir haben ja auch nochmal eine Umfrage gemacht die Woche. Was können wir verbessern? Und da haben wir eigentlich auch nur überraschenderweise echt tolles Feedback bekommen. Auch nochmal hier, lieben Dank, liebe Community. Schön, dass ihr da seid. Und es macht ja dann auch einfach mega viel Spaß, das hier zu machen, oder Marcel?
Ja, absolut. Das macht richtig viel Spaß.
Ja, was lag denn bei dir die Woche an? Warst du viel unterwegs?
Willkommen zurück bei der Berliner Sportschau. Unser Thema heute, der Handballer Kretsche ist wieder aktiv.
Richtig gehört. Ich bin wieder aktiv und zwar für Spreequell aktiv.
Ach so.
Ja, habe ich immer dabei als Sportvorstand der Füchse Berlin. Da ist immer was los. Probier doch mal.
Erfrischend fruchtig und ohne Zucker. Spreequell aktiv. Da werde ich direkt Fan.
Ja, ich habe viel gearbeitet, hatte einige Aufträge und so kam ich dann doch einige Kilometer rum. Wie war es bei dir, Philipp?
Ich war in Bella Italia.
Oh, wunderschön.
Ich kann ja wieder nur sagen, also die Norditaliener sind ja mehr Europäer als wir, haben auch eine super tolle Arbeitseinstellung, super tolle Arbeitsmoral. Ich kann wirklich nichts Schlechtes über die Italiener sagen, zumal mein Arbeitgeber ja auch ein Italiener ist. Also nicht ein Italiener, ja, sondern eine italienische Firma. Aber ich bin immer wieder beeindruckt mit was für einer, also das ganze Thema bei uns in der Firma ist ja auch gerade Digitalisierung. Und ich bin immer beeindruckt auch mit was, also Virtual Reality habe ich die Woche gesehen, ich war echt platt. Also das habe ich gar nicht für möglich gehalten in unseren Bereichen. Also es kommt immer mehr und mehr in jede Branche so rein, weißt du?
Ja, so kann man das Ganze auch mal verfolgen, ja, also wirklich an einem echten Beispiel. Ja. Wenn man das dann
also
so
ich
sieht,
saß
wie
mit
das
offenem
so
Mund da gestern. Das war wirklich Wahnsinn. Und ja, aber was hat mich denn noch bewegt? Und diese Woche, lieber Marcel, du weißt ja, ich bin ja eingefleischter Fan von diesem tollsten, schönen deutschen Unternehmen neben der Wirecard. Und das ist Bayer. Und da habe ich die Woche die Überschrift gelesen, Bayer stellt Bedingungen für den Glyphosat-Vergleich in der USA. Und ich dachte jetzt, gucke ich jetzt als allererstes erstmal auf den Artikel? Oder gucke ich als allererstes in meinem Depot, dass nach so einem Bericht vielleicht die Aktie gerade explodiert ist? Und aber so war es nicht. Also der Agrochemie-Chef, der Liam Condon, hat gesagt, dass Bayer wäre bereit, einen Vergleich zu bezahlen, aber nicht um jeden Preis. Also er knüpft das auch ein bisschen an Bedingungen, weil ihm ist natürlich auch wichtig, oder dem ganzen Konzern und auch natürlich mir als Aktionär, ist, dass mit einem Schlag müsste dann auch alles endlich erledigt sein. Also es soll dann nicht mehr so sein, dass dann nochmal Leute klagen können. Das ist natürlich auch ein Megapunkt. Und Bayer
hat er eine
wird
Höhe genannt?
Nee, also es wird ja spekuliert von 8 Milliarden. Es war ja mal im Gespräch in den Medien, das hast du ja auch damals mitbekommen, da hieß es auf einmal so, angeblich wären es 8 Milliarden und dann hat die Aktie ja wirklich einen Kurssprung gemacht.
Ja, 10% an dem Tag, ja.
Ich weiß nicht, bist du damals schon davor eingestiegen? Oder?
Das war der Tag, an dem ich eingestiegen bin, ja. Richtig, genau.
Okay. Und er hat auch noch bekannt gegeben, also er will sich nicht äußern zu einer Summe und er möchte auch dafür kämpfen, dass Glyphosat in der EU auch wieder zugelassen wird, also auch nach 2022. Und ich bin gespannt. Also das Thema, es ist ja ein bisschen Ruhe jetzt eingekehrt, aber ich bin echt gespannt, was da rauskommt. Ich freue mich natürlich, nächstes Jahr sind wir beide ja auf der Hauptversammlung von Bayer, du bist ja auch mit dabei.
Ja, sehr gerne,
Jetzt, um das ja schon mal zu sagen, wir werden da ja einen Live-Ticker starten, den man dann auf unserer Webseite www.modernvalueinvesting.de sich mal angucken kann. Und der wird dann auch, ich glaube, alle 30 Sekunden wird der dann aktualisiert und da gehen wir. Und wir bleiben natürlich auch bis zum Schluss, ne? Also bis die Abstimmung vorbei ist, wir beide bleiben da und nicht so wie von anderen Wirtschaftszeitungen die Live-Ticker, die dann um 17 Uhr enden, wenn dann Feierabend ist. So machen wir es nicht.
Nein, nein, wir sind da.
Ja, genau. Gab es bei dir noch oder gibt es von dir noch was?
Zu Bayer nicht, aber ich hätte ein themenverwandtes Unternehmen, was bei mir die Woche sehr interessant fand, und zwar ebenfalls ein Unternehmen, was mit Rechtsstreitigkeiten zu kämpfen hat, Johnson & Johnson, also auch ein Global Player, wenn man so möchte, und ihnen ist gelungen, eine Vergleichszahlung für das Schmerzmittel, was wohl süchtig machen soll, in Höhe von 20,4 Millionen US-Dollar geeinigt zu haben, also mit den Klägern, ne, dass das quasi ein Vergleich nahe kommt.
Ist ja ein tolles Unternehmen, ne?
Also ja, absolut, richtig, klar. Aber eben dieses Schmerzmittel ist tatsächlich, schon, man könnte sagen, es fügt Schmerzen hinzu, der Aktie von Johnson & Johnson und auch dem Unternehmen. Denn jetzt warten natürlich noch zahlreiche weitere Klagen in anderen Bundesstaaten, in den USA. Und was vielleicht auch interessant ist, dass ein paar Monate zuvor der Staat Oklahoma dort wurde Johnson & Johnson vor Gericht zu 572 Millionen US-Dollar verklagt, aufgrund genau des Problems. Deswegen ist es sicherlich jetzt ein feiner Schachzug, proaktiv da den Klagen zuvorzukommen und da einfach eine Vergleichszahlung in Höhe von 20,4 Millionen zu zahlen, als man dann verurteilt wird in Höhe von 572 Millionen. Man muss aber dazu sagen, dass dieses Urteil natürlich angefechtet wurde und in Berufung gegangen wurde. Und insofern bleibt das nur so abzuwarten. Aber auch das ist, denke ich, für die Aktie schon mal so langsam erster Impuls, um sich wieder ein bisschen zu erholen.
Ja, ist ja auch ein tolles Unternehmen, ne? Also muss man wirklich sagen, wow, das ist für mich so ein bisschen so, das Unilever der Pharmabranche, ne? Also drei große Standbeine, Medizintechnik, Konsumgüter sind ja auch mit dabei, also Listerine zum Beispiel und auch Pharma. Und ich hätte sie echt gerne im Depot. Hast du sie schon im Depot?
Nein, leider nicht, aber passt doch heute zum Tagesthema. Philipp, haben wir das eigentlich schon ernannt?
Nein, wir werden ja heute über Dividende sprechen und das wird auch ein bisschen hitziges Thema, hitzige Debatte. Was war noch die Woche? Und das fand ich eigentlich auch ganz interessant. Wusstest du, dass es gibt ja bei McDonald's den Big Mac.
Ja.
Und es gibt einen sogenannten Big Mac Index. Und der vergleicht also, wie viel ein Big Mac in jedem Land kostet. und will dann sozusagen die Kaufkraft der Welt widerspiegeln und darlegen. Und ja. Du darfst mal raten, in welchem Land auf der Welt ist der Big Mac denn am teuersten?
Ich hätte jetzt instinktiv die Schweiz genannt.
Ja, richtig. Also
ehrlich?
18,8%, also man nimmt den US-Dollar ja so als Leitwährung, ne? Also der ist ja der faire Preis. Weißt du, was ein einzelner Big Mac im Schnitt in der USA kostet?
$2?
Nee, $5.51.
Echt, so teuer ist der?
Ja, ist schon relativ teuer.
Okay, hätte ich gar nicht erwartet.
Ich auch nicht. Was denkst du denn, kostet der in Deutschland? Also im Schnitt, wenn man alle nimmt.
Ja, wahrscheinlich ja. Da hätte ich sogar fast weniger gedacht. Ich dachte schon, dass der unter 5 Euro.
$4.74.
Also klar, 4, genau, muss er ja, währungsbereinigt, klar.
Genau. Aber jetzt, was mich überrascht hat, Platz 2. In welchem Land, es gibt noch ein Land, in dem der Big Mac teurer ist als in der USA. Weißt du, welches das ist? Oder was denkst du?
Mexiko.
Nee.
Nein, komme ich nicht drauf, glaube ich.
Schweden.
Okay.
Also, auch ja interessant, ne? Also, wäre vielleicht auch mal interessant, mal zu gucken, vielleicht über ein ETF-Portfolio, dass man einfach sich mal an so einem Big Mac-Index orientiert. Ja. Und dann sind aber natürlich auch, zum Beispiel Brasilien hat ja eine starke Inflation, ne? Also Brasilien ist auch stark mit dabei, ist aber immer noch 20% unter dem US-Big Mac. Und in welchem Land gibt es den günstigsten Big Mac?
Ich wollte gerade fragen, ja, wo könnte es den geben? Puh.
Nordkorea hat keine McDonald's, ne?
Ja, das habe ich mir jetzt schon fast gedacht. ja, irgendwo in Asien hätte ich jetzt aber trotzdem vermutet.
Nee, in Ägypten.
In Ägypten?
In Ägypten, ne, da war ja auch viel, also da ist ja auch viel los, ne, politisch gesehen.
Ja,
und da
stimmt.
Kostet der Big Mac $1.75. Und das ist 68,2% unter dem Schnitt, wie es beim US-Dollar ist. Also ich finde das eigentlich ist eine schöne Statistik, hätte ich gar nicht so gedacht, dass es sowas überhaupt gibt. Und da ist auch vieles drin, ne? Also da sind auch die Lohnkosten, also das alles mit reingerechnet. Und das finde ich eigentlich eine ganz coole Sache, ja.
Ist auch so ein Alleinstellungsmerkmal, was letzten Endes auch Werbung macht, unterschwellig für McDonald's, ja.
Ja, auf jeden Fall. Das ist,
praktisch.
Wie schaut es bei dir aus?
Ja, ansonsten ist mir noch der 5-Jahres-Plan der Deutschen Post entgegengesprungen. Fand ich sehr interessant. Ja, vor vielen Jahren wurde ja die Deutsche Post dann sehr mutig privatisiert und hat da jetzt noch Vorteile staatlicherseits, das muss man ja erwähnen. Und der 5-Jahres-Plan, der sieht vor, dass natürlich sehr viel mehr Gewinn rausspringen soll.
Ja.
Und dass der Herr Appel, der CEO von der Deutschen Post, die Digitalisierung weiter vorantreiben möchte. Und jetzt erst heute die Nachricht, 3000 neue Packstationen sind geplant. Also hier soll kräftig ausgebaut werden, um eben auch noch schneller und effizienter zu werden und dem ganzen Paketwahnsinn da zuvorzukommen. Einfach auch, dass die Konkurrenz nicht mitnimmt, ne, das ist klar. In Zahlen ausgedrückt, 5,3 Milliarden Euro Gewinn möchte das Unternehmen bis 2022 erwirtschaften. Klingt erstmal viel, ist sicherlich auch nicht wenig, aber die Analysten fanden das relativ enttäuschend, wollten oder haben mehr erwartet und deswegen ist das auch der Aktie nicht so gut zuvor gekommen.
Ja,
ansonsten wird natürlich auch bemängelt, wenn ich noch kurz mit hinzufügen darf, dass der Staat eben seine Anteile mal verkaufen sollte. Der hat ja da noch einen guten Anteil an der Deutschen Post.
Ja.
Und der Mehrwertsteuervorteil, den die Deutsche Post hat, der ist ja eigentlich auch nicht mehr gerechtfertigt, wenn man so möchte. Die Deutsche Post steht ja auf eigenen Beinen, ist ja ein Global Player geworden, ist ja also nicht nur in Deutschland tätig mit der DHL.
Ist ein Riesenunternehmen, also es ist ja wirklich, ist ja wirklich ein riesen Global Player, vielleicht mit UPS und FedEx ja eigentlich das Unternehmen auf der Welt für Logistik, ne?
Genau, und für den Kunden wäre es natürlich besser, wenn die Mehrwertsteuer dafür wieder eingeführt wird, ganz einfach deswegen, weil auch mehr Konkurrenz wiederkommen kann, ne? Also das ist ja schließlich ein Hindernis für die Konkurrenz, die ja Mehrwertsteuer durchaus abführen muss. Und hier hat die Deutsche Post einfach
die müssen das gar nicht. Das wusste ich gar nicht.
Soweit ich das rausgelesen habe, müssen die es gar nicht. Ich kann mich jetzt nicht direkt daran erinnern, dass ich bei Hermes mal zum Beispiel jetzt die Mehrwertsteuer ausgewiesen habe, aber ich schicke ja selber bloß über die Deutsche Post. Ja, also vielleicht weiß das jemand besser, aber es ist sicherlich also nicht mehr notwendig.
Ja, gibt's für dich eine, also für mich gibt's gar keine Alternative zur Deutschen Post. Ich will jetzt auf keinen Fall Werbung für die Deutsche Post machen. Die Deutsche Post sponsert auch unseren Podcast nicht. Liebe Deutsche Post, das könntet ihr natürlich auch mal machen.
Aber, ja.
nee, also ich war auch mal im Überlegen, dort zur Hauptversammlung zu gehen, weil ich da manchmal schlafe in Bonn. War auch da, ich schlafe dort auch immer in der Nähe vom Posttower. Aber es ist wirklich, ja, es ist halt ein zyklisches Unternehmen, ne? Und wenn man auch mal guckt, die bauen ja auch kaum Buchwert auf. Also, das ist ja alles so ein bisschen, sollen die Packstationen als Buchwert zählen? Ich weiß es nicht. Also,
ich weiß das auch ist, nicht. Ja. Interessanter dann, Fakt. Meine dritte Aktie in meinem Leben, die ich gekauft habe, war der Deutsche Post.
Ich hatte die auch schon mal. Also mit dem E-Scooter, das fand ich ziemlich beeindruckend, dass sie den einfach mal gebaut haben, abseits von VW und allen Großen.
Das stimmt.
Das finde ich eigentlich eine ganz coole Sache. Was jetzt noch die Woche kam, und ich glaube, das ist noch gar nicht groß in den Aktienkursen drin, ist ja die Ankündigung auf Strafzölle auf EU-Importe. Also EU-Importe in die USA. Wir sind ja Außenhandelsweltmeister, glaube ich, immer noch als Deutschland. Und es gibt ja für uns eigentlich nichts Schlimmeres als Zölle. Also eigentlich muss ja jeder Deutsche, also ich, oh, da könnte ich mich schon wieder, da geht mein Puls, geht schon wieder hoch, ich muss die Apple Watch schon wieder ausziehen. Weil eigentlich muss jeder Deutsche auf jeden Fall so liberal wählen, liberaler geht's ja gar nicht. Weil jeder Deutsche muss ja, wir sind ja Exportweltmeister, also eine Exportnation. Wir leben davon, dass andere unsere Produkte kaufen und somit müssen wir eigentlich für einen freien Welthandel und für eine freie, liberale Welt eigentlich eintreten. Weil was jetzt nämlich passieren wird und bald kommt und dann dürfte es wahrscheinlich auch die Aktienmärkte noch ein bisschen härter treffen, sind ja diese EU-Importe, also diese Strafzölle. Und als allererstes möchte ja Donald erstmal Airbus fertig machen. Also, es wird damit losgehen, dass 10% die Flugzeuge von Airbus teurer werden. Zumal, und das darf man nicht vergessen, man hat ja hier ein Duopol, ne? Also Airbus und Boeing. Und entweder du gehst zu dem einen oder du gehst zu dem anderen. Aber die Listenpreise von so einem Flugzeug sind natürlich enorm. Aber dadurch, dass es nur zwei Wettbewerber gibt, kann man die natürlich auch super schön gegeneinander ausspielen. Und da sind Rabatte auf den Listenpreis von über 50% in dieser Branche auch keine Seltenheit. Und wenn man schon so weit runtergeht mit dem Preis, dann können auch 10% ziemlich wehtun.
Ja.
Klar. Und dann gibt es natürlich noch ganz andere Produkte. Käse, Wein, Butter, Olivenöl und Kaffee wird oder soll mit 25% versteuert werden. Also besteuert. Und das nochmal on top. Ich denke, das bekommen die Unternehmen hier in Europa dann auch ganz schön zu spüren. Was denkst du?
Ja, absolut. Ich glaube das auch. Und man muss ja auch sagen, vorher waren wir ja die Protektionistischen. Die EU ist ja mit höheren Zöllen bei manchen Produkten, wie Autos. Zum Beispiel Autos. Ne? Da haben wir 10% von Ford verlangt. Und andersrum waren es halt 2,5%. Ne? Das ist auch nicht fair. Deswegen muss man das vielleicht auch mal ein bisschen in die Bresche springen für Trump und seine Ambitionen. Ich glaube, wir waren auch bisher, könnten sogar ein bisschen glücklich sein, dass das ganze China bisher betroffen hatte. Aber ich glaube, jetzt sind wir halt einfach dran. Und am Ende träumt Trump wahrscheinlich auch eher von einer, ja, ich sag mal, zollfreien Wirtschaft, Weltwirtschaft. Ja. Er möchte wahrscheinlich Gleiches, oder ich möchte halt einfach wirklich das zeigen, den Staaten hier, so sieht das aus, wenn wir Zölle wollen. Und vielleicht schafft ihr eure ab, damit wir unsere auch mal abschaffen.
Ja, also das kann man wirklich nur wieder sagen. Also ich bin echt gespannt, wie das ganze Thema ausgeht. Ja, hast du noch ein Thema, ein letztes?
Ja, Tesla meldete gestern noch Zahlen zum dritten Quartal. Und ich verfolge das immer sehr spannend. Ich habe das Buch gelesen von Elon Musk und wie sein Auf und Ab ist, kurz vor der Pleite, kurz vorm Verkauf von Tesla an Google damals für 6 Milliarden. Also da geht es immer rauf und runter, ist immer viel Spekulation dabei. Und jetzt kamen eben die nackten Zahlen und das waren 96.000, also rund 96.000 Fahrzeuge, die ausgeliefert wurden und die hergestellt wurden, Entschuldigung. Genau, das sind im Vergleich zum dritten Quartal des letzten Jahres eben knapp 10.000 Fahrzeuge mehr. Also hier sehen wir schon eine Steigerung, das ist ja erstmal nicht schlecht. Vor allem das Model 3 ist sehr ja, ich sag mal, im Fokus. 80.000 ja. Stück davon waren das Model 3, 16.000 dann ja, X und S. Also da wurde ein Augenmerk auf die Masse gelegt. Sicherlich auch notwendig. Und was vielleicht auch noch gut ist und was vielleicht so jetzt gar nicht so aufgeploppt ist, die Nettobestellungen in Q3 sind auf dem Rekord hoch. Das heißt also auch, dass die Auslieferungszahlen, wenn sie denn so produzieren können, das ist wahrscheinlich das größere Problem, eben ja, da auch wieder wachsen werden in den nächsten Quartalen. Aber leider ging es bei der Aktie runter. 6,7%, aktuell sind es 4.
Ja, aber was haben denn die Analysten erwartet?
Die von Elon Musk prophezeiten 100.000 Auslieferungen und auch und auch Produktion. Es ist knapp verfehlt worden, muss man sagen. Also ich weiß nicht, ob das 6% des, ja, des Kurses jetzt einbüßen muss. Also ich glaube, hier übertreibt der Markt auch stark.
Aber das ist ja, ja immer so. Aber das sind ja dann auch immer gute Chancen, wenn man an die Story glaubt, einzusteigen. Ja,
absolut.
Ne?
Das ist richtig, genau. Da kann man das durchaus nutzen, wie eben damals bei unserer Vorstellung von Tesla, als wir dann bei $180 die Chance gesehen hatten und es dann ja doch richtig stark raufging. Ja.
Das ist, kommen wir zum Top und Flop der Woche.
Fängst du an?
Ich fange an mit meinem Top, Hannes und Moritz. Wie sagt man? Hannes und Moritz? Nee, H&M aus Stockholm. Und genau. Die haben diese Woche 5% zugelegt, weil sie haben erstmalig wieder den Gewinn nach oben getrieben. Sie bauen den Konzern komplett um und 30% hat sich der Umsatz im Online-Geschäft erhöht. Insbesondere in der USA, in Russland, Polen und Italien legten die Umsätze zu. Doch in Deutschland lag das Umsatzwachstum nur bei 8%. Also finde ich eigentlich in Ordnung, ne? Für ja. Mode. Wir hatten ja schon mal das Thema Mode. Ich finde den Wettbewerb sehr, sehr scharf. Letzte Woche ist ja auch die US-Kette Forever 21 insolvent gegangen. Und ja. Es ist halt ein Auf und Ab, aber sie scheinen sich zu berappeln. Persönlich habe ich, glaube ich, nichts von H&M in meinem Kleiderschrank, was jetzt nicht heißen soll, dass ich Armani und Gucci trage. Aber nee, also ja, das. Aber ich finde es schön, dass so ein europäisches Unternehmen jetzt wieder größer auf dem Weltmarkt auch wieder erscheint und auch wieder wachsen wird. Die Herbstsaison kommt sehr gut an und man hat es geschafft, die Ware im dritten Quartal, also mehr Ware zum vollen Preis zu verkaufen. Ja, was ist denn dein Top?
Ja, mein Top ist Microsoft tatsächlich. Oh, und zwar aus mehreren Gründen. Und zwar, erstmal haben wir neue Produkte und da geht es mir weniger darum, dass sie jetzt ein neues Smartphone, ein faltbares, vorgestellt haben, weil ich glaube, dass das im Vergleich zu dem Gerät von Samsung, das Fold, ja, eigentlich keine Chance hat, meines Erachtens. Ich hatte es nicht in der Hand, ich möchte auch noch keinen Vorurteil oder voreilig hier urteilen, aber ich
weiß
glaube,
nicht, möchtest so du kurz erzählen? Also du hast ja beruflich auch ein bisschen was mit Samsung zu tun, ne? Also was ja, du machst, richtig, muss man ja nicht näher sagen, aber du kennst die Produkte ja ganz gut.
Ja, das ist richtig, genau. Also das Samsung Fold, es ist klar, gab schon mal einen Marktstartverschiebung aufgrund diverser Probleme. Das wurde jetzt behoben. Der Marktstart, der ist jetzt im Prinzip ja erfolgt. In einigen Märkten in Deutschland wird das eben schon vertrieben und ist, ich sag mal, die Leute, die es in der Hand haben, sind größtenteils begeistert, was doch so ein riesen Display, wirklich ohne eine Falte drin. Es ist keine Lücke drin. Es ist ein sehr helles Display, was ja Samsung eh immer ausmacht. Eine sehr starke Kamera, eine sehr starke Leistung, tolle Akkuleistung. Und jetzt sieht man so die Fakten zu dem ja, neuen Gerät Duo, wenn ich das richtig mitbekommen habe von Microsoft, das eben jetzt auf Android-Basis läuft und nicht auf das neu abgestellte Windows, was vorher das Windows Phone, was ja auch viele gut fanden. Und das ist jetzt weg, aber es ist eben auch ein faltbares. Soll ein bisschen aussehen wie ein Mini-Laptop, wenn man so möchte. Er hat dementsprechend auch eben ein zweigeteiltes Display und und dann eben auf der einen Seite eine Tastatur und auf der anderen Seite eben das Display. Ich würde sagen, es ist jetzt auch nicht unbedingt das unbedingte Konkurrenzprodukt, sondern eher so eine Art Parallelläufer. Sieht ein bisschen anders aus, hat vielleicht auch einen anderen Zweck. Das müsste man sich jetzt wahrscheinlich erstmal anschauen, wie das so kommt. Mir ging es eher um die leistungsstarken neuen Surface und Surface Pro X, die ja, ich sag mal, im Grunde genommen Apple angreifen sollen. Ich sehe das zwar mal ein bisschen ferner, weil wer bei Apple ist, der ist bei Apple und wird sich wahrscheinlich auch nicht jetzt für ein Surface-Modell entscheiden, bin ich so der Meinung. Aber
also ich bin ja begeisterter Apple-Kunde.
Ja, ja, und ich kann mir das
Ich kann ja wirklich nur sagen, man ist ja, also wenn ich jetzt was Neues suche, ich gucke mir gar nichts anderes an.
Ja.
Also ich gehe direkt zu Apple.
Ja, so geht's ja vielen. Aber im Vergleich zu den anderen Windows-Geräten finde ich das, fand ich eigentlich schon das Surface Book 2 schon richtig stark, also vom Handling her, das von der Geschwindigkeit. Und jetzt sind eben auch die neuen Prozessoren von AMD mit drin. Das ist schon ziemlich cool bei gewissen Geräten. Und sie sind auch schon auf der ARM-Technologie mit Qualcomm zusammen aufgebaut, was natürlich für die Leistungsstärke her, wie der Chef sagt, also der Chefdesigner von diesem Produkt, um dreimal schneller als die Apple-Geräte. Ne? Gut, es ist wie gesagt eine andere Welt. Ich finde das nicht unbedingt vergleichbar, aber er meint es eben so. Und insofern ist das sicherlich erstmal interessant. Die neuen Produkte werden sicherlich gut ankommen, bin ich der Meinung. Und was mich ganz besonders auch noch zu dem Top hält, dass trotz der Marktturbulenzen, also selbst auf und ab, sehen wir bei Microsoft einfach einen sehr, sehr stabilen Kurs. Überhaupt, also auch wenn die Tech-Werte eingebrochen sind, völlig ignorant geht der Kurs weiterhin seitwärts, Tendenz steigend. Auch heute wurde sofort wieder hochgekauft. Ich finde, das ist schon so eine relative Stärke, dass Microsoft wahrscheinlich in der nächsten Rallye-Phase ein großer Gewinner sein wird.
Ich muss dich ja leider enttäuschen,
ja,
weil wenn wir jetzt zu meinem Flop der Woche kommen, es ist Microsoft.
So verschieden ist das manchmal.
Ne? Also ja, aber es ist ja eigentlich auch ganz gut, dass auch unsere Zuschauer sehen, weil für mich ganz ehrlich, Leute, Microsoft ist ein Softwareunternehmen. Und Microsoft ist, wir brauchen keine neuen Handyanbieter und wir brauchen auch keine neuen PCs am Markt. Die Surface, okay, die haben ihre Daseinsberechtigung, aber Handys, also bitte, bitte, das ist doch nichts Halbes und nichts Ganzes.
Ja.
Das ist, ich finde, da sollte man vielleicht lieber eine Gaming-Plattform oder noch viel mehr in die Virtual Reality, also nee, also dieses Office 365 und diese ganzen Lizenzen und alles, was man hat. Wir beide haben ja, also ich habe ja einen guten Freund und du auch einen Bekannten, der heißt auch Philipp, der arbeitet ja auch für ein großes deutsches Softwareunternehmen in Deutschland und ist da ja auch spezialisiert auf Microsoft. Und was der da alles erzählt, was die machen, das ist ja, das ist unglaublich. Also ich kann immer nur wieder sagen, ich muss diese Aktie jetzt nochmal ins Depot holen. Das ist, weil ich finde, man sollte sich konzentrieren und fokussieren auf etwas, was man gut kann. Und man hat ja damals auch schon mit Nokia, ne, diese ganze Mobilsparte mit den Lumias und diesem ganzen Gedöns, alles mit übernommen. Nee. Also ich bin kein Freund davon. Ich denke, die Software oder das Gerät an sich wird ausdienen. Wir werden einfach nur die Plattform dahinter haben. Und dann sollte Microsoft versuchen, die Plattform, sprich die ganzen Betriebssysteme lieber zu haben dahinter. Sie haben damals das schon verpennt mit dem iPhone. Sie haben auch verpennt, ein Betriebssystem wie iOS an den Markt zu bringen oder wie Android. Vielleicht sollte man sich da eher lieber drauf konzentrieren, aber nicht mehr auf Hardware. Finde ich,
Würde ich nochmal einlenken, also gerade bei den Handys bin ich völlig bei dir. Ich glaube, da gehören sie aktuell nicht hin. Das kann auch hier vielleicht jemand anders beurteilen mit gewissen Argumenten, aber ich glaube, da bin ich absolut bei dir. Bei den Hardware-Geräten im Bereich Laptop und Arbeiten sind sie tatsächlich sehr stark gefragt, die Surface-Modelle. Die sind wirklich erfolgreich, trotz des hohen Preises und auf Windows-Basis natürlich, logisch. Und ich glaube, was man jetzt sagen muss, ich denke einfach, mit Microsoft hat eben auch so ein gewisses Image immer noch, dass sie tatsächlich ja für Laptop und für das ganze Arbeiten stehen und deswegen natürlich auch selber noch ein Hardware-Anbieter sein müssen, vor allen Dingen in dem Bereich Tablet oder eben Convertible, also sprich Tablet und Laptop in einem. Und was noch hinzukommt, Android startet ja aktuell die Software auf eben Laptop-basierten Geräten. Und das ist eine Konkurrenz, die Microsoft vielleicht sogar ein bisschen Sorgen bereitet. Also nicht auf Leistungstechnik, sondern erstmal, dass sich Leute vielleicht entscheiden, ach nö, ich nehme jetzt einen Laptop auf Android-Basis. Das ist ja jetzt erst frisch vorgestellt worden. Es gibt ja jetzt von Lenovo einige Geräte, die eine Android-Oberfläche haben und eben nicht mehr Windows.
Auch gefährlich. Also dann vielleicht, ein Glück habe ich doch Alphabet im Depot.
Richtig, vielleicht der lachende Dritte.
Ja, wir werden sehen. Also
wir werden sehen.
Es wird natürlich eine spannende Kiste bleiben. Ne? Also da sind wir uns ja auch klar. Ja, dein Flop, erzähl uns
mehr. Ich hätte tatsächlich zwei Flops. Bei dem einen Flop, das ist ein bisschen. Ich darf nur einen, ne?
Ja,
sonst, na gut, sonst ich entscheide mich
die Leute. Entscheide
ja, stimmt,
für den Flop-Flop.
Also mein Flop-Flop ist für mich WeWork. Ist zwar nicht börsennotiert, aber genau aus dem Grund für mich der Flop der Woche, denn WeWork hat den Börsengang abgesagt. Sie haben strategische Probleme, konnten nicht annähernd argumentieren, wie sie Geld verdienen möchten, nachhaltig. Jetzt wird das ganze Geschäftsmodell in Frage gestellt. Der Chef wird in Frage gestellt. Der soll auch sehr, sehr eigener Typ sein. Also für mich der Flop der Woche, der gescheiterte WeWork-Börsengang.
Aber braucht man also Co-Sharing im Bürogebäudebereich? Ich weiß es nicht. Also
ja, die Nachfrage soll ja nicht schlecht sein. Das Problem ist halt, wenn was leer steht, dann ist die Investition ja im Prinzip ohne Rendite in dem Moment.
Das ist brutal dann, ja. Das ja,
auch die also Investitionskosten.
Airbnb fürs Büro.
Ja, genau, aber die Investitionskosten, erstmal ein Gebäude zu kaufen, das so auszubauen, dass du viele kleine Büros hast, das ist ja erstmal intensiv ohne Ende. Und das dann wieder reinzuholen, da brauchst du ja Jahre für. Und wenn dann was leer steht und dann noch eine Rezension vielleicht kommt, boah.
Und da wäre natürlich vielleicht auch sogar Airbnb, vielleicht, dass die irgendwann mal nochmal in diese Marktlücke reinschlagen, ne?
Das, wenn ja, die haben aber keine eigenen Immobilien, das ist halt das Ding.
Nee, aber es könnte ja, nehmen wir jetzt mal an, du würdest deine Wohnung bei Airbnb reinstellen. Die wäre doch auch egal, wenn eine Firma das mal mieten würde für einen Tag.
Ja, wenn die Ausrüstung stimmt oder zumindest die Infrastruktur stimmt. Ja,
genau,
klar,
warum nicht, ne?
Ja.
Dann würde ich sagen, we work
Thema.
Auch and we work together to the Thema. Und
gern.
Das Thema heute, wir sind ja ein bisschen dramatisch, ne, mit unseren Themen, die wir immer so aussuchen vom Namen her. Ich fühle mich ja gerade so ein bisschen wie bei Indiana Jones, der heilige Gral oder Selbstbetrug. Wir werden sprechen über Dividenden und ich vermute, dass das hier ganz schön kontrovers diskutiert werden wird, auch in den Kommentaren, das ganze Thema Dividende, weil es gibt ja einige Facebook-Gruppen oder eine ganz große Gruppe, die ja ganz stark von dieser Dividendenstrategie lebt und auch eine Aktienplattform, also eine Aktienanalysenplattform, wo ja auch einer der zwei Gründer ja ganz groß in diesem ganzen Thema Dividendenstrategie ist und ich finde einfach, es würde einfach mal höchste Zeit, die Leute zu sensibilisieren, dass Dividende nicht etwas ist, was umsonst ist. Ja. Marcel, willst du mal ganz kurz darstellen vielleicht, was überhaupt oder was denkst du, ist eine Dividende? Oder was glaubst du, denken die meisten, die neu an die Börse kommen, was eine Dividende ist?
Ja, die Dividende ist wahrscheinlich, also was die meisten denken, ist halt einfach sowas wie, ja, das bekomme ich jedes Quartal oder einmal im Jahr und umso höher, desto besser. Ja, also so im Prinzip schnelles Geld, was wiederkommt aufgrund meiner Investition.
Ganz
eigentlich
genau.
Könnte man es ja wirklich, also eigentlich ist es ja eher die Verzinsung deines investierten Kapitals. Im Prinzip wie die Mieteinnahme, wenn du eine Immobilie kaufst.
Ja, nur das ist aber natürlich, und das muss man auch sagen, also für mich ist eine Dividende, also du hast gesagt, für dich ist es die Verzinsung von deinem Kapital.
Von dem investierten Kapital in das Unternehmen.
Ja. Für mich ist eine Dividende Gewinne, also das sind Gewinne von Unternehmen im besten Fall. Ich hoffe ja nicht, dass ein Unternehmen keine Gewinne erwirtschaftet und dann noch eine Dividende bezahlt.
Ja.
Das sind einfach Gewinne, die man an die Unternehmen, also an die Unternehmer, die Aktionäre ausschüttet, weil sie einfach gar nicht wissen, was sie mit dem Gewinn Besseres anfangen sollen, als sie einfach zu verschenken an die Aktionäre, an die Eigentümer. Und da finde ich natürlich, also da muss man vielleicht auch erstmal so eine Flagge vielleicht mal setzen. Man könnte mal sagen, ja, wir machen vielleicht heute so ein Flaggenmodell so. Und die erste Flagge, dieses erste Warnsignal oder worauf man achten müsste als Anleger, wenn man zum Beispiel ein Unternehmen sieht, was eine Dividende, ich denke mal so von über 5% hat, sollte man erstmal grundsätzlich stutzig werden, oder?
Ja, genau. Die 5%-Marke ist auch mein absolutes Kriterium. Ja, wenn ich neu kaufe, sollte das nicht über 5% sein.
Das können wir können es ja in den Artikel mit draufschreiben. Also unten in den Shownotes ist ja wie immer der Artikel. Und dann machen wir so ein bisschen, da schreiben wir mal auf die Regeln oder sicheres Fahrwasser zur Dividendenanlage, ja? Also stutzig werden, also Regel Nummer 1, eine sozusagen eine Flagge, oder es ist keine Regel. Wir geben einen Tipp, kann man das so sagen?
Ein Tipp ist super.
Tipp Nummer 1, also wie gesagt, das ist ja alles keine Empfehlung, was wir hier machen. Das ist unsere persönliche Meinung und es ist natürlich auch immer wichtig, dass man sich selber seine eigene Meinung bildet, ne? Und Tipp Nummer 1 wäre, werde stutzig, wenn die Dividendenausschüttungsquote, ne? Also das heißt, dass die Gewinne, also nehmen wir mal an, du kriegst eine Dividende von 50 Cent und das je Aktie. Und das Unternehmen erwirtschaftet 1 Euro je Aktie Gewinn und schüttet dir die Hälfte davon aus, dann hast du eine Ausschüttungsquote von 50%. Das ist per se gar nicht so schlecht. Also das aber wichtig ist natürlich, werde stutzig, wenn die Dividendenrendite über 5% liegt. Weil da muss man einfach erstmal gucken, wie hoch ist eigentlich diese Ausschüttungsquote, wie viel Spielraum lässt uns das ganze Ding natürlich auch noch beim Wachstum, ne? Genau. Und ja, ich finde es persönlich sehr, was ich auch negativ finde. Also ich persönlich finde Dividende auch schön. Und es ist natürlich auch was fürs Köpfchen, wenn man schön auf sein Verrechnungskonto guckt, dann sind da wieder hier ein paar Euro und da ein paar Euro und hier ein paar Euro, ne? Was man aber natürlich nicht vergessen darf. Es gibt nichts umsonst, außer die Analysen von Modern Value Investing. Und die sind aber nur kostenlos und nicht umsonst. So war's. Ja. Genau. Und aber dann muss man natürlich sagen, man muss ja auch Steuern bezahlen auf diese Dividende. Also sobald dieser Steuerfreibetrag ausgenutzt ist, zahlt man ja Steuern. Ja. Also die Abgeltungssteuer und dann auch noch den Soli und all solche Sachen.
Und vom Kurs dann wird er auch abgezogen.
Richtig, es wird vom Kurs abgezogen. Und jetzt, wenn man sagt, ach ja, ich bin ja ein ganz schlauer Fuchs, ich reinvestiere meine Dividende wieder. Auch da zahlt man ja wieder Ordergebühren. Ja. Und da muss man einfach sagen, ich finde persönlich, Dividende ist nicht schlecht, wenn die Ausschüttungsquote nicht zu hoch ist in unserem Alter. Ich finde, in unserem Alter, wir als junge Generation, also fast 30, wir haben doch noch unser ganzes Börsenleben vor uns, um diese Verluste, die wir jetzt einfahren, wieder wettzumachen. Und ich hatte es ja vorhin gesagt, also ich habe es ja, oder im Vorgespräch habe ich dir ja schon gesagt, ich denke, wenn man ein junger Mensch ist, ist es viel besser, auf Dividendenwachstumswerte zu setzen, als auf solche Dickschiffe wie zum Beispiel eine AT&T. Also ich habe AT&T ja auch selber im Depot, aber weil ich sie für unterbewertet halte. Und ich werde sie bestimmt, glaube ich, nicht mit ihrer 1-2% Dividendensteigerung mein Leben im Depot haben. Und was Dividendenwachstum ausmachen kann, Marcel, da habe ich ein tolles Beispiel rausgesucht.
Ja.
Ein tolles Unternehmen, jeder kennt es, ist, glaube ich, bestimmt auch mit einer der wertvollsten und bekanntesten Marken der Welt, oder was denkst du?
Ja, vom Markenwert her bestimmt, ja.
Ich spreche über Visa. Und ich habe jetzt mal geschaut, im Jahr 2009, als der IPO, also als das IPO von Visa war, da, was denkst du, was war der Aktienkurs, als das erste Mal Dividende bezahlt wurde?
Boah, 10 Euro, Dollar.
Ja, also es sind 18,67 Dollar.
18 Dollar.
Und 18,67 Dollar und man hat angefangen im Jahr 2009 mit einer Dividende von 4 mal 10 Cent oder 10,5 Cent. Das heißt, insgesamt 42 Cent hat man bezahlt. Ne? Dann gab es im Jahr 2014 ein Aktiensplit. Das heißt, für eine Aktie, die man bekommen hat, hat man das Vierfache an Aktien bekommen. Und jetzt sind wir im Jahr 2019 dabei, dass wir einen Dollar je Aktie an Dividende bekommen. Im Jahr. Und jetzt muss man das aber, stell dir mal vor, du wärst zum IPO eingestiegen für 18,67 Dollar, dann hättest du jetzt anstatt einer Aktie schon 4 im Depot und würdest nicht nur 1 Dollar Dividende kriegen, sondern 4. Ja. Das heißt, hättest du gekauft zu 18,67 Dollar, hättest du jetzt schon eine Dividende nach 10 Jahren von 21,42%. Ja. Bei einer Ausschüttungsquote, die geringer ist als 40%.
Das ist schon ein brutaler Wert, ja.
Das heißt, man hätte ein AT&T, ein Verizon, eine Deutsche Telekom längst in die Tasche gesteckt, obwohl die zum Anfang viel mehr Dividende bezahlt haben. Und deswegen ist meine persönliche Meinung, dass auf Punkt Nummer 2, wenn ich gucke, ist, ich oder schau, dass die Ausschüttungsquote, ne, weniger als, ich würde sogar versuchen, unter 30% zu kommen. Weil das lässt enorm viel Spielwert, um einfach später mal zu wachsen auch noch in diesem ganzen Thema. Und das ist, da denke ich einfach, sind wir in jungen Jahren einfach viel besser. Dann ist es natürlich, wenn man jetzt sagt, ich möchte mein Geld anlegen, ich möchte vielleicht noch ein bisschen Kurszuwachs haben, aber nicht sowas wie eine Visa oder eine Mastercard zum Beispiel hat, dann sind natürlich auch diese Dickschiffe wie AT&T ziemlich interessant. weil sie zahlen natürlich auch gleich 5%. Man kann diese 5% nutzen, kann sie wieder anlegen, aber man darf sich immer nicht beeinflussen lassen. Es gibt das nicht umsonst, sie wird immer vom Kurs abgezogen. Ja. Und du hast uns ja, ich glaube, noch ein paar Dividendenwerte mitgebracht. Hast du denn mal so ein paar, du hast ja wahrscheinlich dann auch ein paar Dickschiffe für die Community rausgesucht.
Ja, durchaus. Also nicht nur Dickschiffe, sondern auch, ich sag mal, die, die auf den ersten Blick, also habe ich auch hier auf meiner Liste stehen, ohne das oder noch bevor wir uns abgesprochen hatten, was wir eben jetzt heute noch besprechen. Und ich sag mal, jemand, der sagt, ja, ich will ja eigentlich einen Dividendentitel, der würde bei Visa ja stutzig werden, würde sagen 0,5% Dividendenrendite. Lass ich lieber. Aber so ein Beispiel, wie du es gerade gezeigt hast, ist, glaube ich, viel mehr wert, ja. Das war dann langfristig. Aber ich habe ein paar mitgebracht. Soll ich dir mal ein paar aufzählen?
Ja, gerne.
Ja, also ich habe natürlich, wie gesagt, Visa, Mastercard schon hier stehen gehabt, tatsächlich, weil die ja dann auch nach vielen Jahren auch bei dem Wachstum weiterhin starke Dividendensteigerungen geben werden. Dann habe ich Dickschiffe mitgebracht, klar, Johnson & Johnson, war schon mal Thema. Natürlich auch die Allianz, Münchner Rück, ne, die Travelers Companies. Und das sind ja so, ich sag mal, die klassischen auch, die unter Dividendentitel laufen, aber eben auch noch erfolgreich sind. Ähnlich wie bei Visa sehe ich zum Beispiel Apple. Die habe ich jetzt schon ziemlich lange und ich spüre sogar die Dividendensteigerung. Das finde ich ziemlich interessant. Starbucks ähnlich. Ja. Dann gibt es natürlich noch 3M, CVS Health, United Health, Paychex, Union Pacific, nicht zu vergessen. McDonald's, Procter Gamble, also überhaupt die ganzen, die ganzen Retailer. Home Depot ist
da
auch
muss
noch
man ja auch sagen, ne? Paychex hat ja über 80% Ausschüttungsquote, aber die haben dieses Geschäftsmodell ist einfach gigantisch. Sie übernehmen das ganze Personalmanagement für Unternehmen und Gehaltsabwicklung und sind da so der Hidden Champion, weil sie es für kleine und mittelständische Unternehmen machen. Ich kann jedem nur sagen, schaut euch dieses Unternehmen einfach mal an. Echt toll. Das ist genau, dann könnten wir auf jeden Fall, dann könnten wir ja hier vielleicht auch eine Regel oder was vielleicht auch wichtig ist, es gibt ja sogenannte, wenn man 25 Jahre konstant die Dividende erhöht, gibt es Dividendenaristokraten. Also dann ist man ein Aristokrat und da sollte man vielleicht sich da auch eher drauf konzentrieren. Weil das sind ja wirklich Unternehmen, die haben egal wann, egal wo, egal was war, ob es im Jahr 2000 war oder im Jahr 2008, 2009, haben die ja ihre Dividende weiter erhöht. Und dann sollte man vielleicht mal diese sich anschauen und versuchen zu verstehen, was die machen, bevor man anfängt, sich auf solche 9-10%igen Unternehmen da drauf zu stürzen. Oder wie siehst du das?
Ja, absolut.
Genau. Also ich nehme es mal auf. Tipp Nummer 3, betrachte die Dividendenaristokraten. Da gibt es ja in Deutschland auch nur ein Unternehmen. Waren wir beide letztes Jahr auch zur Hauptversammlung? Nee, dieses Jahr zur Hauptversammlung, Fresenius. Und was du natürlich, du bist ja ein Verfechter der Einzelinvestitionen. Ich finde ja, man sollte einen gesunden Mix machen. Und ich denke, jeder, der keine Zeit hat, sich mit dem ganzen Thema Investment, Altersvorsorge zu beschäftigen, sollte entweder aktiv oder passiv an der Börse teilhaben. Und jetzt habe ich eigentlich was ganz Schönes rausgesucht, was ich natürlich, was natürlich jetzt auch wieder so vielleicht die Augen öffnet, wo ich auch wieder sage, man soll ja es bringt nichts. Diese Dividendenstrategie ist für mich keine Strategie, weil sie einfach viel zu lückenhaft ist. Und das möchte ich jetzt an einem Beispiel mal klar machen. Ich habe einen aktiven Fonds ausgesucht. Er hat ein Volumen von 19,45 Milliarden Euro. Weißt du, welchen Fonds ich meine?
Nein.
Aktiver. Nein. Kein Pass. Ist von der DWS, der Top-Dividende.
Ah ja.
So, ist sehr, sehr bekannt, ne? Ja. Er hat erstmal einen Ausgabenaufschlag von 5%. Das heißt, wenn du, lieber Marcel, jetzt sagst, du willst für 100 Euro Anteile kaufen, kriegst du von denen nur Anteile für 95 Euro. Also die ziehen dir erstmal zack 5% ab. Klar, dann gibt es auch Broker, die haben Partnerverträge mit dem, also mit der DWS und da zahlst du dann weniger Ausgabenaufschlag, ne? So, jetzt sagen die ja, wir schütten richtig Fettdividende aus. Und da muss man soll ja immer sagen, würdest du etwas essen, wo du nicht so im Groben abschätzen kannst, was für Zutaten drin sind oder ob dir diese Zutaten überhaupt schmecken?
Nee.
Weißt du, was beim DWS Top Dividende Platz 1 der Holding ist?
Sag es.
Taiwan Semiconductor. Oh. Habe ich noch nie von gehört. Ich kenne sie nicht.
Ich kenne sie vom Namen, aber hätte ich jetzt nicht.
Ja, möglich. Also, und das ist das, was ich meine. Also, man setzt hier den Großteil, wenn man rein investiert, auf Taiwan Semiconductor mit 2,9%. Und das finde ich. Und jetzt kommt's. Weißt du, wie hoch die Kostenquote ist von diesem Fonds? 1,45%. Die werden im Jahr einfach abgezogen von der Kursentwicklung. Egal, ob gut oder schlecht. Das heißt, von 19,45 Milliarden Euro Anlagevolumen. Weißt du, wie viel 1,45% sind?
Ja, das ist nicht wenig.
Das sind 282 Millionen Euro. So, und dafür, dass du jemanden zu 5% und 1,45% jährlichen Kosten dein Geld gibst. Was denkst denn du, wie hoch ist deine Rendite ohne Dividende, wenn du vor 5 Jahren 1.000 Euro investiert hättest?
Die wird so hoch nicht sein. Die wird ja gekürzt.
Es sind 25,5%. Das heißt, wenn du vor 5 Jahren 1.000 Euro investiert hättest, wären daraus geworden 1.255 Euro. Aber, Moment, es ist ja ein Top-Dividendenfonds. Lieber Marcel, wie viel Dividendenrendite erwartest du dir von einem Top-Dividendenfonds?
Ja, wenn es der Name so sagt, müssen da wohl mehr als 5% drin sein.
Was glaubst du, wie viele Prozent Dividendenrendite insgesamt? Also ich rede jetzt davon, du hast vor, wenn ich jetzt alles rechne, was du im Jahr 1 an Dividende bekommen hast, am Jahr 2, an Jahr 3, an Jahr 4, wie viel wäre daraus geworden?
Na, sag
es. Es ist nicht viel mehr. Also ich will ja immer Buy and Homework, ich kann jedem nur sagen, schaut euch mal die Hausaufgaben selber an. Ja. Es ist nicht viel. Also es sind je Anteil in 5 Jahren, das kann ich ja wenigstens sagen, sind es 18,87 Euro. So, und weißt du, wie viel es ungefähr gekostet hat vor 5 Jahren? Knapp 100 Euro. Also ein bisschen mehr. Das heißt, 5% hast du gar nicht bekommen. Und da sollte man vielleicht dann doch überlegen, wenn man diese Strategie, wenn man es wirklich für eine Strategie hält, dass man dann vielleicht lieber aktiv in das ganze Geschehen eingreift, anstatt über so einen aktiven Fonds, der so viel Gebühren nimmt. Aber nicht verzagen, nicht die Aktivanleger, da wird es jetzt gleich wieder aufschreien, boah, aber es gibt ja auch Dividenden-ETFs. Und ja, das gibt es auch. Und da habe ich auch noch einen mitgebracht, den iShares Stocks Global Select Dividend 100. Das sind die 100 Unternehmen mit der höchsten Dividendenrendite in Europa, Amerika und Asien. Kostenquote 0,46%, Ausgabenaufschlag meistens auch so bei 3 bis 0%, je nach Anbieter. Weißt du, wie viel Rendite der in den letzten Jahren erwirtschaftet hat?
Nein, habe ich gar keinen Einblick.
11%. Also Kursgewinne. Also auch wieder sind wir uns ja einig, nix. Ne?
Ja.
Ein Anteil kostet 27,87 Euro. Wenn wir jetzt davon 11% abziehen, dann sind wir bei knapp 25 Euro. So, das heißt, wir hätten gekauft 40 Anteile für 1.000 Euro und wir hätten in 5 Jahren anstatt, also in 5 Jahren hätten wir 5,65 Euro bekommen für alle. Also es ist höher als der aktive Fonds, das auf jeden Fall, aber es ist auch nicht die Welt. Und die Zusammensetzung, da sind wir auch wieder Top-Holding. Ich sag dir jetzt mal die Tops, okay? Und du sagst mir sofort, ob du von dem Unternehmen schon was gehört hast oder ob du es kennst.
Okay.
Okay, ich fange an. National Australian Bank.
Ja, gehört. Ja.
Bendigo Bank.
Nein.
SSE PLC.
Nein.
Stockland Units.
Nein.
Contact Energy.
Oh, gar nicht, nein.
Intensa San Paolo.
Ja.
Ehrlich? Habe ich noch nie gehört.
Ja, ja.
Singapore Telekom.
Nee.
PCCW.
Gehört, ja.
Ford Secure Metals?
Nein.
Und GlaxoSmithKline?
Ja, gut, die kennen wir.
Aber jetzt musst du mal überlegen. Und insgesamt machen die fast 20% dieses Dividenden-ETFs aus.
Ja.
Und ich vermute, die meisten werden diese Unternehmen auch nicht kennen. Also SSE kennt man, aber der Rest, bob, 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 ja. bob.
Da stellt sich doch die Frage, wie gesund die Unternehmen sind, ne?
Erstens das, also die Hausaufgaben, die man hier machen muss, sind eigentlich, und das ist ja auch die Gefahr an so einer Strategie, ne? Man kann nicht einfach blind immer irgendwas hinterherlaufen, und deswegen predige ich ja immer, die ersten 10.000 bis 20.000 Euro sollten in ein MSCI World oder MSCI All Country World fließen, weil ich habe den jetzt natürlich auch mal zum Vergleich mitgebracht. Was glaubst du denn, hat der MSCI World in den letzten 5 Jahren gemacht?
Ja, durchaus mehr, deutlich mehr.
51,3%. Bei geringerer Kostenquote.
Ja.
Und ich finde, immer jeder, der eine Strategie sich raussucht, egal welche, der muss den Anspruch haben, den MSCI World zu schlagen, oder?
Ja klar, sonst könnte man ja gleich kaufen.
Und jetzt kommen wir mal schnell zu den Top-Holdings von MSCI World. Du sagst wie immer, ob du ihn kennst oder nicht, ja? Ob du das Unternehmen kennst oder nicht. Gut, fangen wir an. Apple.
Ja, klar.
Microsoft.
Mhm.
Amazon und Facebook.
Ja.
Also, das sind echt tolle Unternehmen. Natürlich auch alles techlastig, könnte man jetzt sagen. Aber wir sind ja einfach an einem Punkt, wo ich sagen muss, Leute, ihr müsst euch eine Strategie raussuchen, die deutlich den Markt schlägt, weil sonst braucht ihr es gar nicht versuchen. Weil am Ende schlägt der Markt einen ja immer wieder zurück, ne? Und das muss man, man kann nicht immer sagen, ja, wenn ich aber vor 10 Jahren mit Zinseszins und Zinseszins, ja, aber das kriegen ja auch die Kursgewinner auch, ne? Also ein Unternehmen wie zum Beispiel eine Alphabet, was jetzt immer die Dividende reinvestiert und somit Kursgewinne, weil der Gewinn je Aktie und alles dadurch steigt durch die Investition, und das treibt ja langfristig die Kurse, nicht die Dividende, sondern die Gewinnentwicklung. Da muss man ja einfach sagen, da würde ich persönlich lieber mit einem Unternehmen gehen, was eine geringe Ausschüttungsquote hat. Vielleicht ein Dividendenaristokrat, das muss aber nicht sein. Aber ein super solides, hocheffizientes, zukunftsfähiges Geschäftsmodell hat. Wie siehst du es?
Ja. Ja, absolut. Vor allem muss man ja da auch sagen, wenn ich so ein ETF kaufe, der dividendenlastig ist, die du gerade gesagt hattest, die Unternehmen, die du uns aufgezählt hast, die wir wahrscheinlich die meisten nicht kannten, dann hat man ja, anstatt man jetzt eine Einzelaktie nimmt, hat man ja die Hausaufgabe plötzlich, ja, vielleicht im Zweifel 10 Unternehmen erstmal zu analysieren, ob die überhaupt passen.
Ob ich darüber überhaupt investiert sein möchte, ne?
Genau, richtig. Und dann muss man ja überlegen, ob das eben dann Sinn macht oder ob ich sage, nein, dann nehme ich doch lieber den Einzelwert, ne? Oder eben, wie du schon sagst, den MSCI World. Ja, das ist tatsächlich das Erste, was man darüber nachdenken sollte, ne?
Ja, also es ist eine schwierige, ob es eine wirkliche Strategie ist, da gibt es immer Pro und Contra. Es ist natürlich sehr einfach zu verstehen, ne? Und es wird auch immer sehr, sehr einfach verkauft.
Das ist richtig. Und man muss ja sagen, es ist ja trotzdem noch besser als gar nichts machen. Ja, also ja, immer noch besser als auf dem Girokonto lassen oder irgendwo versauern in irgendeinem Produkt, was keiner braucht. Also da ist es natürlich besser, aber eben nicht wirklich gut.
Ja. Das ist, also was mich natürlich jetzt interessieren würde, wie sieht eigentlich die Community, das ganze Thema Dividende? Ich denke, das wird eine heiße Diskussion geben in den Kommentaren.
Ja.
Mein Fazit ist, in jungen Jahren halte dich so fern, wie es geht, von der Dividende. Kauf dir Qualität mit geringer Ausschüttungsquote. Das ist das, was ich auch versuchen werde oder auch versuche umzusetzen.
Ja.
Und wie gesagt, wichtig ist, man darf nicht die Illusion haben, es gibt nichts umsonst, man muss das versteuern, es wird vom Kurs abgezogen, die Ordergebühren bei Wiederanlage. Das sind einfach alles Sachen, die persönliche Rendite einfach schmälern und schmälern und schmälern. Wie ist dein Fazit zur Dividende? Hast du ja auch gerade schon gesagt, ne? Also
ja, genau. Also ich würde es nochmal kurz mit dem Worten von vorn zusammensetzen. Und zwar, was ist für mich ein Dividendentitel? Für mich ist kein Dividendentitel, der eine hohe Dividendenrendite auszahlt, sondern ein Titel, der Dividende zahlt, aber diese eben regelmäßig und stark über eben auch höhere Gewinne und höhere Umsätze immer wieder steigern kann. Und das ist für mich eigentlich ein Dividendentitel.
Ja.
Und nicht eine Freenet, die 10% zahlt, jetzt mal rund,
ja, genau das,
aber eigentlich nicht wächst.
Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum
Ende. Haben wir das Thema umrundet, ja.
Ja, wir haben ja auch tolle Vorschläge erhalten, zum Beispiel Wasser. Also schreibt uns auch gerne natürlich in die Kommentare, was ihr euch wünschen würdet. Und ja, dann bleibt mir eigentlich nichts anderes zu sagen, außer denkt immer daran, wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer und irgendwo einen Bullenmarkt. Wir werden natürlich versuchen, diesen zu finden und in diesen zu investieren. Also bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.